Ja, ihr Lieben, wir wollen jetzt wieder auf Gottes Wort hören. Wir dürfen jetzt eine Predigt hören. Und ich habe diesen Predigttitel von einem Buch von Francis Chan geliehen. Eine vollkommen verrückte Liebe. Wenn ihr ein so richtig herausforderndes Buch sucht, hier eine klare Buchempfehlung. Doch heute soll es nicht um das Buch gehen. Nein, es soll um Römer 5 die Verse 6 bis 11 gehen, denn dort wird eine vollkommen verrückte Liebe beschrieben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ganz herzlich dazu ein, schlagt sie doch gemeinsam mit mir auf, um Römer 5, die Verse 6 bis 11 zu lesen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Was für ein herrlicher Text. Wir schauen uns Gottes vollkommen verrückte Liebe an. Und diese vollkommen verrückte Liebe wollen wir anhand von drei Punkten anschauen, bei denen jeweils der Akzent unterschiedlich gelegt ist. Also eine vollkommen verrückte Liebe. Der erste Punkt ist, es ist eine vollkommen verrückte Liebe. Der zweite Punkt ist, es ist eine vollkommen verrückte Liebe. Und der dritte Punkt ist, es ist eine vollkommen verrückte Liebe. So wollen wir zuerst nun die vollkommen verrückte Liebe betrachten. Deshalb lese ich noch einmal die Verse 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. In der Menschheitsgeschichte sind schon einige Menschen für jemand anderes gestorben, für eine Überzeugung, für ein Ideal gestorben. Und so auch der polnische Priester Maximilian Kolbe. Wir schreiben das Jahr 1941. Maximilian Kolbe wird von den Nationalsozialisten verhaftet und in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Ein finsterer Ort. Ein Ort des unbeschreiblichen Grauens. Ein Ort, von dem man einfach nur fliehen möchte. Und tatsächlich, ein Häftling aus Block 14 schafft es zu fliehen. Doch das hat schwerwiegende Konsequenzen. Um weitere Häftlinge von der Flucht abzuschrecken, möchte der Lagerkommandant 10 Menschen hinrichten. Es werden 10 Menschen wahllos ausgewählt, die den Hungertod sterben sollen. Eine schreckliche Methode, bei der die Häftlinge in eine Zelle gesperrt werden, ohne Nahrung, ohne Wasser, bis sie sterben. Und einer dieser Männer, die ausgewählt werden, ist Familienvater. Als er seinen Namen hört, bricht er zusammen und ruft: Meine Frau, meine Kinder! Denn ihm wird klar, dass er seine Familie nie wieder sehen wird. In diesem Moment tritt Maximilian Kolbe aus der Reihe hervor und erklärt, dass er für diesen Mann sterben möchte. Denn dieser Mann hat Familie. Das Leben dieses Mannes ist wertvoller, weil er noch eine Familie hat. Überrascht stimmt der Lagerkommandant zu und Kolbe tritt an die Stelle von dem Familienvater und stirbt nach wochenlangem Leiden. Ihr Lieben, es gibt in der Geschichte so einige Beispiele, in denen jemand für einen anderen gestorben ist. Es gibt zahlreiche Beispiele, in denen jemand für ein Ideal, für eine Überzeugung gestorben ist. Und jedes einzelne Mal fasziniert uns diese Geschichte. Jedes einzelne Mal ist es eine Heldengeschichte. Wir bewundern diesen Mut, denn es ist nicht normal, dass jemand so eine Hingabe hat. Paulus schreibt hier in Römer 5, Vers 7, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Kaum jemand stirbt für den Gerechten. Und für den Gütigen wagt vielleicht auch jemand zu sterben, aber eben nur vielleicht. Die Beispiele, die Paulus hier aufführt, sind die absolute Ausnahme. Und diese Beispiele sind begründet. Der eine stirbt für den anderen, weil dieser gerecht ist, weil er es nicht verdient hat. Und der andere stirbt für den einen, weil der gütig ist, weil er liebenswürdig ist. Und auch die zahlreichen Geschichten, die zahlreichen Beispiele aus der Menschheitsgeschichte haben alle Motive, die für uns mehr oder weniger schlüssig sind. Wenn Menschen bereit sind, für andere Menschen zu sterben, dann gibt es immer einen einsehbaren Grund. Sei es Maximilian Kolbe, der stirbt, weil der andere ein Familienvater ist, weil er noch Familie hat. Sei es Martin Luther King, der ermordet wurde, weil er für Gleichberechtigung einstand. Oder sei es Mahatma Gandhi, der starb, weil er für den Frieden kämpfte. Sie alle hatten einen einsehbaren Grund. Nun sagt Paulus, seht Christus an. In Vers 6 heißt es, dass Christus für Gottlose gestorben ist. Es gibt für den Tod Jesu auf Seiten der Menschen, für die er gestorben ist, keinen einsehbaren Grund, warum er dies hätte tun sollen. Nein, vielmehr heißt es, er ist für Gottlose gestorben. Da ist nichts, was auch nur ansatzweise rechtfertigen würde, dass er für uns starb. Wir Menschen hatten weder Gerechtigkeit noch Güte in uns. Wir haben nichts, was wir Gott hätten geben können. Nichts, was ihm irgendwie nutzen würde. Nein, Vers 8 lesen wir, Christus starb für Sünder. Er starb für diejenigen, die weder gerecht noch gut sind. Er starb für diejenigen, die nicht nur nutzlos, sondern auch noch schuldig sind. Es ist nichts Heiliges an uns. Nichts, was Jesus verpflichtet hätte, uns vom ewigen Tode zu retten. Wenn er uns einfach so hätte sterben lassen, wenn er uns hätte in die Verdammnis gehen lassen, dann hätte uns Sündern unser Recht geschehen. Vielmehr hätten wir eigentlich für Christus sterben müssen. Schließlich war er der Einzige, der gerecht war während seines ganzen Lebens. Er war der Einzige, der vollkommen gut war. Darin zeigt sich Gottes Liebe. Eine vollkommen verrückte Liebe, weil wir das nicht begreifen können. Es ist nicht zu ergründen. Es ist nicht logisch nachzuvollziehen. Eine vollkommen verrückte Liebe, die keinen Nutzen daraus zieht. Eine Liebe, die Gnade vor Recht walten lässt und eine Liebe, die sogar Feindschaft überwindet. Denn in Vers 10 heißt es sogar, dass wir in der Tat noch Feinde waren. Jesus starb nicht nur für Übeltäter, sondern sogar für Verräter für Rebellen, für seine Feinde. Wir waren diese Feinde. Hätten wir damals gelebt, dann hätten wir Christus beleidigt und verspottet. Wir hätten ihn bespuckt und geschlagen. Wir hätten Jesu Tod gefordert, ihm die Dornenkrone aufgesetzt und hätten ihn ans Kreuz geschlagen. Und dennoch starb Christus für uns, für jeden einzelnen von euch. Ihr Lieben, wie tief muss Gottes Liebe sein? Wie tief muss diese Liebe sein, dass Gott der Sohn für uns stirbt? Wie verrückt muss diese Liebe sein, um so selbstlos zu sein? Gottes Liebe ist eine vollkommen verrückte Liebe. Aber es ist keine blinde Liebe. Wir sagen, Liebe macht bekanntlich blind. Aber bei Gott ist das nicht so. Unsere Fehler, unsere Schwächen, unsere Sünden werden nicht von der rosaroten Brille zugedeckt. Nein, Gott sieht sie ganz genau. Er sieht ganz genau hin und er liebt uns trotzdem. Wenn du dir jetzt in deinem Herzen denkst, ich hätte damals nicht mitgemacht, es wäre mir einfach egal gewesen, was sie da mit Jesus machen, dann bist genau du ein Feind Gottes, für den er starb. Denn Gleichgültigkeit ist eine der schlimmsten Formen der Abneigung. Wenn Kinder ihren Eltern gleichgültig sind, dann prägt sich das tief, tief in das Herz des Kindes ein. Es schadet ihnen ihr ganzes Leben. In der Erziehung wird die Verweigerung emotionaler Zuwendung mittlerweile sogar als psychische Misshandlung eingestuft. Wenn es mir egal ist, was mit jemand anderem passiert, dann zeigt das weit, weit mehr als nur, dass ich keine Zuneigung zu ihm habe. Lass mich dir sagen, Christus ist für dich gestorben. Er ist gestorben, um deine Gleichgültigkeit in Verbundenheit zu wandeln. Er ist gestorben, um deine Abneigung in Zuneigung zu verwandeln. Jesus hat die Strafe getragen, die dir als Feind zustehen würde, weil Gott dich liebt. Und wenn dir jetzt immer noch egal ist, dass Jesus gestorben ist, dann herzlichen Glückwunsch. Nicht, weil es dir egal ist, sondern herzlichen Glückwunsch, weil Christus genau in dieser Situation für dich gestorben ist. Das ist dieser damalige Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist. Christus ist für Gottlose gestorben. Die Bibel sagt uns hier, dass Jesus nicht für uns gestorben ist, als wir stark geworden sind, sondern als wir kraftlos waren. Er ist nicht gestorben, als wir begannen, unsere Sündhaftigkeit zu überwinden, sondern als wir Sünder waren. Gott versöhnte uns nicht mit sich selbst, als wir freundlich gegen ihn wurden, sondern als wir seine Feinde waren. Gott kam uns nicht den halben Weg entgegen, sondern den ganzen. Gott war uns egal. Er hätte uns nicht weniger kümmern können. Und so ergreifen Gott und sein Sohn die Initiative. Darin zeigt sich doch die Liebe Gottes, wie es in Vers 8 heißt. Das ist der Beweis für die Liebe Gottes. Bei uns Menschen ist vielleicht das Herz das Zeichen der Liebe. Doch bei Gott ist es das Kreuz. Wenn du jetzt immer noch sagst, das ist mir egal, ich bin gleichgültig. Wenn du sagst, Gott brauche ich nicht. Oder wenn du dich vielleicht jetzt schon fragst, kann ich als Feind immer noch zu Gott kommen? So will ich dir sagen, diese Liebe ist nicht zu verrückt, um wahr zu sein. Komm zu Jesus. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst deine Schuld bekennen und Vergebung bekommen. Du darfst diese Liebe Jesu kennenlernen. Du darfst diese vollkommen verrückte Liebe kennenlernen. Jesus steht mit offenen Armen da. Komm zu Jesus. Rede einfach zu Jesus. Ob laut oder in Gedanken, er hört dich. So kommen wir jetzt zum zweiten Akzent der Liebe Gottes. Eine vollkommen verrückte Liebe. Ich lese die Verse 9 bis 10 aus Römer 5. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Paulus zeigt uns hier die Vollkommenheit dieser Liebe. Denn diese vollkommene Liebe wird in der Rettung sichtbar. Diese Rettung ist der größte Liebesbeweis, der jemals erbracht wurde. Und sie ist vollkommen. Und so möchte ich zu dieser Vollkommenheit der Liebe auch drei kurze Punkte ansehen. Es ist eine Liebe, die vollkommenes Recht herstellt. Es ist eine Liebe, die uns in vollkommene Beziehung stellt. Und es ist eine Liebe, die vollkommen ausdauernd ist. In Vers 9 lesen wir, dass Christi Blut uns gerechtfertigt hat. Gott schenkt uns Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit. Und das bedeutet, dass wir die verdiente Strafe nicht bekommen. Aber das ist keine Amnestie. Gott vergisst das Vergehen nicht einfach so. Er schnipst nicht einfach mit dem Finger und die Vergehen sind weg. Bei ihm gibt es auch keine Verbrechen, die einfach so verjähren. Gott kann das Unrecht nicht übersehen. Deshalb schenkt er uns eine gnädige Gerechtigkeit. Gott erklärt die Gläubigen nicht einfach so für gut, sondern er erklärt sie für gerecht, weil Christus die Strafe auf sich genommen hat. Christi Blut musste fließen, damit wir rein vor Gott sind. Ihr Geliebten, es ist eine Sache zu glauben, dass unser ganzes Versagen von Gott weggenommen wurde, dass es vor unserer Wiedergeburt gab. Dass das alles weggenommen und vergeben ist, das ist ein Wunder der Gnade. Schließlich waren das doch noch alles Sünden, die vor unserer Wiedergeburt passiert sind, als wir noch in der Finsternis lebten, als wir noch nicht befähigt waren, im Licht zu wandeln. Es ist aber noch eine ganz andere Sache, zu glauben, dass Gott uns weiterhin genauso frei all unser jetziges Versagen wegnimmt, das nach der Wiedergeburt geschieht. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dich immer noch liebt, wo du doch wieder in Sünde gefallen bist. Und der Teufel und dein Gewissen klagen dich an. Sie zeigen dir deine Schuld. Sie wollen dir einreden, dass du nicht zu Gott kommen kannst. Sie wollen dir einreden, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Doch das kannst du. Wenn Gott dir vergeben hat, als du sein Feind warst, wie viel mehr wird er dir vergeben jetzt, wo du sein Kind bist? Gottes Liebe stellt uns als vollkommen gerecht dar. Denn Christi Blut wäscht unsere Sünden ab. Kehr also um von deinen Sünden und komm zurück zu Jesus. Er vergibt. Wenn der Teufel diese Wahrheit nicht durch Lüge vernichten kann, dann versucht er sie wenigstens zu verwässern, wenigstens etwas zu verfälschen. Und so versucht er uns weiszumachen, dass Gottes Liebe genauso ist wie unsere menschliche Liebe. Du glaubst, dass Gott dich liebt. Das glaubst du wirklich. Doch es erscheint als eine getrübte Liebe. Schon wieder hast du versagt und den Maßstab Gottes verfehlt. Nach allem, was Gott für dich getan hat, hast du wieder versagt. Deshalb liebt dich Gott jetzt ein bisschen weniger. Deshalb ist Gottes Liebe jetzt von Enttäuschung infiziert. Nein, glaube dieser Lüge nicht. Das ist nicht Gottes Herz. Gottes Herz hat eine Liebe für dich, die so groß ist, dass er das Beste, was er hatte, für dich gegeben hat, seinen Sohn. Doch dieser Sohn starb nicht einfach für dich. Er wurde verdammt. Gottes Sohn hat nicht einfach den Himmel für dich verlassen. Er hat die Hölle für dich geduldet. Das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Liebe für dich. So tief, so vollkommen. Und Gott belässt es aber nicht einfach nur dabei, uns gerecht zu machen. Nein, er versöhnt uns durch den Tod Jesu mit sich selbst. Wenn man nach einem Gerichtsprozess freigesprochen wird, wenn man in dieser Sache gerecht gesprochen wird, dann verlässt man den Gerichtssaal und hat im besten Fall nie wieder was mit dem Richter zu tun. Aber hier ist das anders. Der Richter lädt uns zu sich nach Hause ein. Der Richter macht uns zu seinen Kindern. Vorher waren wir Feinde Gottes, jetzt sind wir Kinder Gottes. Gott setzt uns in Beziehung zu sich. Er nimmt uns in seine Familie auf und wir dürfen Kinder Gottes heißen. Wir dürfen Frieden mit Gott haben und Zugang zu ihm. Gottes Liebe bringt eine vollkommene Beziehung zu ihm. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Sehnst du dich nach der Beziehung zu Gott? Wenn du jetzt deine letzten Wochen anschaust und du merkst, dass die Beziehung zu Gott nicht so war, wie sie vielleicht sein sollte. Wenn du merkst, dass der Alltag, dass die Aufgaben, dass der Stress und vielleicht auch deine Probleme angefangen haben, an dieser Beziehung zu nagen. Oder wenn sie vielleicht sogar fast schon aufgefressen haben. Dann komm damit zu Gott. Seine Liebe ist deswegen nicht geringer zu dir. Deine Lieblosigkeit ändert nichts an der Liebe, die sich nach dir sehnt. Gott will Beziehung haben. Komm zu ihm. Und wenn du merkst, dass es zeitlich gerade einfach schwierig ist, oder wenn dein Herz erkaltet ist, bring das Gott im Gebet hin. Bitte ihn, dass er in dein Herz hineinkommt mit seiner Liebe. Bitte Gott, dass er dieses Sehnen schenkt nach ihm und dass er dir alles werden darf. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich fragen. Hast du eine Beziehung zu Gott? Hast du eine persönliche Beziehung zu Gott? Es geht hier nicht um ein nice to have, sondern um ein must have. Wir lesen hier, der Zorn wird kommen. Das Gericht kommt. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann bist du ein Feind Gottes. Dann wird dich dieser Zorn und dieses Gericht treffen. Das sage ich aus Liebe, damit du noch ein Kind werden kannst. Das sage ich als ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Und ich möchte auch sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube deiner Eltern, die Beziehung deiner Eltern zu Gott sind nicht dein Glaube, sind nicht deine Beziehung. Komm zu dem, der seinen Sohn für dich gegeben hat, damit du sein Kind wirst. Paulus zeigt hier in den Versen 9 und 10 diese vollkommen verrückte Liebe Gottes. Eine Liebe, die so vollkommen ist, dass sie uns gerecht macht. Eine Liebe, die so vollkommen ist, dass sie uns in Beziehung zu ihm setzt. Und eine Liebe, die vollkommen ausdauernd ist. Gottes Liebe ist kein Streichholz, das ganz kurz, ganz hell entflammt und dann erlischt. Nein, Gottes Liebe ist ein ewig glühendes Kohlefeuer. Und ich möchte noch einmal die Verse 9 und 10 lesen, denn wir haben es hier schwarz auf weiß. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Paulus erhebt hier das Werk Christi, um deutlich zu machen, wenn Gott das alles getan hat, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr wird er uns weiterhin lieben? Wie viel mehr wird er uns retten? Wie viel mehr? Diese Rettung, von der Paulus hier spricht, die meint den Eingang in die Herrlichkeit Gottes im nächsten Leben. Paulus sagt ja, dass es unmöglich ist, dass Gott uns gerecht macht, dass Gott uns zu ihm in Beziehung setzt, ohne dass er uns rettet. Der schwerste Teil ist vollbracht. Gott hat bereits alles Nötige getan, um deine ewige Seligkeit zu sichern. Er tat das, als du sein Feind warst. Wie viel mehr wird er es tun, jetzt, wo du sein Kind bist? Er hat dich als sein Kind in sein Herz geschlossen. Und nichts und niemand kann das zerstören. Paulus schreibt dazu in Römer 8, die Verse 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir einmal wirklich bei Christus angekommen sind, so kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Paulus zählt hier 17 Gefahren für das Heil auf und keine davon bedroht die ewige Sicherheit des Gläubigen. Und man könnte diese Liste noch weiterführen. Krankheit, negative Gedanken, Armut, Trauer und Verlust, Einsamkeit oder Sünde. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Doch das heißt nicht, dass wir von diesen Gefahren befreit werden oder dass sie nicht gefährlich werden. Es heißt auch nicht, dass wir immer vor Sünde bewahrt werden. Der Teufel und die Welt geben alles daran, uns zu verderben. Und wenn sie es könnten, würden sie es auch tun. Doch Gottes Liebe trägt uns bis zum Ende durch. Es ist eine vollkommen verrückte Liebe, die uns vollkommen durchträgt. Und so kommen wir nun zum dritten Akzent, der Liebe Gottes. Eine vollkommen verrückte Liebe. Ich möchte den Vers 11 aus Römer 5 lesen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ist euch aufgefallen, dass in dem Text bisher alles von Gott ausging? Alles, was wir bisher gelesen haben, war das Handeln Gottes. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, haben die Initiative ergriffen. Und das Einzige, was wir zu unserer Rettung beitragen, ist die Sünde, die Christus ans Kreuz nagelte. Was bleibt uns also jetzt zu tun? Uns Gottes zu rühmen, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Wir können uns der Liebe Gottes durch Jesus Christus rühmen. Wir dürfen uns an dieser Liebe erfreuen und das auch zum Ausdruck bringen. Das ist nichts, was wir widerwillig tun oder als einfach stur als unsere Pflicht betrachten. Denn wenn das der Fall ist, dann hast du Gottes Liebe noch nicht verstanden. Denn je mehr wir die Liebe Gottes verstehen dürfen, desto mehr werden wir Gott für seine Liebe preisen. Und Liebe ist am schönsten, wenn sie erwidert wird. Und so ist Gottes Liebe besonders schön, wenn sie eine Reaktion in uns hervorruft. Eine Reaktion wie bei einem frisch verliebten Pärchen. Frisch Verliebte sprechen voller Begeisterung und Stolz von ihrem Partner. Sie sind stolz auf diese Beziehung. Sie schwärmen davon. Sie zeigen ihre Zuneigung. Und heutzutage teilt man das auch in den sozialen Medien. Und man schwärmt auch von diesen besonders schönen Momenten, die man schon gemeinsam erlebt hat. Frisch Verliebte machen auch deutlich, dass ihr Partner Priorität hat. Sie ändern ihre Pläne, um mehr Zeit mit ihrem Partner verbringen zu dürfen. Und so dürfen wir sein. Wir dürfen verliebt sein in Gott. Wir dürfen uns dieser Liebe rühmen, indem wir Gott begehren und verehren. Ihr Lieben, circa vor einem Monat durfte in dieser Gemeinde ein Pärchen zusammenfinden. Und ich durfte erleben, wie diese Liebe beflügelt. Diese Liebe von diesen beiden, die zwischen diesen beiden war, durfte ich sehen, wie die andere glücklich macht, wie die andere mitreißt. Und so darf unsere Liebe zu Gott auch andere mitreißen. Erzählt doch nachher beim Gemeindekaffee einander, wie ihr Gottes Liebe erfahren durftet. Erzählt einander doch, wie ihr zu Gott gefunden habt. Erzählt ihr einander, wie Gott euch fasziniert, was ihr an ihm besonders liebt. Ja, ihr Geliebten, wir dürfen uns wieder ganz frisch in Gott verlieben. Wenn die Liebe bei dir eingerostet oder verstaubt ist, dann möchte ich dich dazu einladen. Lass dich wieder von Gottes Liebe durchfluten. Schau auf das Kreuz, denn dort wurde die Liebe sichtbar. Und weil ich mich dieser Liebe rühmen kann, weil ich diese Liebe kenne und erfahren durfte, erfahren darf und erfahren werde, möchte ich hier noch einmal dazu einladen. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann komm. Komm zu Gott, der eine solche große Liebe hat. Bitte Gott um Vergebung deiner Sünden und er wird dir vergeben. Du wirst vom Feind zum Kind. Du darfst Beziehung zu ihm haben. Eine Beziehung, die bis in die Ewigkeit reicht. Wenn du noch dazu Fragen hast oder das gemeinsam mit jemandem machen würdest, komm doch einfach auf mich oder irgendjemanden aus dieser Gemeinde zu. Irgendjemand, der dir sympathisch erscheint. Ich denke, da hast du ja hier eine sehr, sehr große Auswahl. Aber komm zu Jesus. Gottes Liebe ist einfach unfassbar schön. Es ist eine vollkommen verrückte Liebe. Eine Liebe, dass sie so verrückt ist, dass sie Feinde zu Kindern macht. Eine Liebe, die so verrückt ist, dass sie uns vollkommen gerecht macht, dass sie uns in eine vollkommene Beziehung setzt und auch vollkommen durchträgt bis in die Ewigkeit. Und schließlich ist es eine Liebe, der wir uns rühmen dürfen. Und dafür möchte ich gern Gott danken. Lasst uns beten. Heiliger Gott, wie tief muss deine Liebe sein? Ich möchte dich bitten, lass uns immer mehr verstehen, wie tief deine Liebe ist, dass du das Beste, was du hattest, dass du deinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hast, damit wir von Feinden zu Kindern werden dürfen. Hab Dank, dass du uns auch als deine Kinder behältst, dass du uns nicht verstößt und enterbst, wenn wir wieder fallen, wenn wir lieblos gegenüber dir sind. Hab Dank, dass du mit offenen Armen dastehst und wir zu dir kommen dürfen. Und hab Dank, dass wir die Gewissheit haben können, dass unser Heil sicher ist, weil es von Christus am Kreuz erwirkt wurde. Herr, lass uns diese Liebe immer mehr verstehen, damit wir uns auch immer mehr deiner Liebe rühmen dürfen. Dass die Liebe in uns zu dir einfach entbrennt. Ich möchte dich bitten, überschütte unsere Herzen mit deiner Liebe. Amen. Ja, wir dürfen uns jetzt ganz praktisch der Liebe Gottes rühmen, indem wir gemeinsam singen. Wir singen das Lied "Für mich gingst du nach Golgatha".